Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbare Gegenwart. Wir danken dir, Vater, für deinen Frieden und deine Ruhe und deine Gnade und deine Gunst auf uns. Ich danke dir, Vater, dass heute Morgen in diesem Saal, in dieser Versammlung, in dieser Gemeinde keine Unruhe und kein Unfrieden irgendwelcher Art entsteht, sondern dass dein Friede, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Gedanken regieren möge, so wie es dein Wort sagt. Halleluja. Vater, und ich bitte dich auch für dein Wort, dass dein Wort läuft und dein Wort das bewirkt, wozu es gesandt ist. Und nicht leer zu dir zurückkehrt, nein, das tut es nicht, sondern dass es ausführt, wozu es gesandt ist und deinen Wohlgefallen bewirkt. Davon sind wir überzeugt und jeder, der das glaubt, sage Amen. Amen. Wir haben heute den 2. September 2012. Mit anderen Worten, in 4 Monaten ist dieses Jahr schon wieder vorbei. Findest du nicht auch, dass dieses Jahr extrem schnell vorbeigegangen ist, bis zu diesem Zeitpunkt? Nun, manche konnten den September kaum erwarten. Ich verstehe das, Sarah und David, sie heiraten am 22. September. Und darauf freue ich mich auch schon. Ich glaube, das ist einer der Höhepunkte in diesem Jahr. Auch für uns als Gemeinde. Und bitte nehmt daran Anteil, so weit ihr irgendwie könnt. Ja, kommt zu der Feier, bleibt zum Apero, plant diese Zeit ein. Und das sind wichtige Dinge, wenn eine Ehe geschlossen wird. Aber je weiter das Jahr voranrückt, da macht man sich Gedanken. Wisst ihr, als Pastoren sind wir eigentlich dauernd dabei, uns Gedanken zu machen. Nicht im Sinne von Sorgen, sondern im Sinne von, wo stehen wir? Wo stehen wir? Wo soll es hingehen? Wie geht es weiter? Wo sind die Mängel? Wo sind die Schwachpunkte? Wo sind die Dinge, die sich ändern müssen? Und zwar nicht, weil sie uns als Menschen nicht gefallen, sondern weil sie letztlich dem Herrn im Weg stehen, weil sie dem Herrn nicht gefallen. Stimmst du mir zu, dass solche Dinge ab und zu angesprochen werden müssen und dass der Herr ein Recht hat darauf, sein Reich voranzutreiben? Dass der Herr ein Recht hat darauf, dass sein Reich zunehmen und wachsen kann, so wie er es geplant hat? Ich möchte beginnen heute Morgen mit einer Einschätzung, einer ganz kurzen Einschätzung der Zeit, in der wir grundsätzlich leben. Ich meine jetzt nicht den Monat, in dem wir gerade stehen, sondern die Zeit, in der wir grundsätzlich leben. Nun, da könnte man sehr, sehr viel sagen. Ich habe kürzlich eine Leseprobe bekommen aus einem Buch, das ein sehr entfernter Bekannter, also nicht sehr guter Bekannter, aber ein entfernter Bekannter von mir geschrieben hat. Und ich weiß nicht genau, was sein Ziel ist, aber auf den ersten 2, 3 Seiten dieses Buches ging es nur darum, wie schlimm alles ist und wie verdreht und verquer alles ist und wie sehr all das aus dem Ruder gelaufen ist und so weiter und so fort. Und ich konnte nach einigen Sätzen, nach einigen Seiten, konnte ich kaum mehr weiterlesen. Ich dachte, warum sagst du mir das alles? Das weiß ich doch. Da muss ich doch nur die Nachrichten einschalten oder die Zeitung lesen, den Spiegel oder die Weltwoche oder was auch immer, damit ich weiß, wie schlimm alles ist in der Welt. Das will ich nicht hören, das will ich nicht wissen, das kann man mit einem Satz erwähnen, im Grunde genommen. Oder man kann es mit 2, 3 Bibelversen zusammenfassen, das möchte ich jetzt tun. In 1. Johannes 2, Vers 18, 1. Johannes 2, Vers 18 und 1. Johannes 4, Vers 3, beide Stellen werden jetzt gleich kommen, beschreibt Johannes, der Apostel Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der am längsten von allen gelebt hat, der letzte der ursprünglichen Apostel, der schließlich starb. Er beschreibt die Zeit, in der sie damals gelebt haben und in der wir im Grunde genommen immer noch leben. Er sagt, und das vor 2000 Jahren, bitte beachte das, Kinder, es ist die letzte Stunde. Kinder, es ist die letzte Stunde. Also alles, was in den letzten 100, 200 Jahren geschehen ist, hätte uns gar nicht verwundern müssen, hätte uns gar nicht auf die Idee bringen müssen, oh, jetzt ist Endzeit, sondern Endzeit ist seit 2000 Jahren. Amen. Derselbe Johannes hat übrigens auch gesagt, in seiner Offenbarung, der Offenbarung des Johannes, Jesus sagt durch ihn, siehe, ich komme bald, mein Lohn ist mit mir. Damals hat er das schon gesagt, vor 2000 Jahren. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also Johannes sagt hier im Grunde genommen, ihr wisst und habt gehört schon, dass eines Tages eine bestimmte Person die Bühne der Geschichte betreten wird und wirken wird unter der Menschheit, die man Antichrist, griechisch Antichristos, nennen kann und nennen wird. und attestiert im Grunde genommen, diese eine Person ist noch nicht erschienen. Diese eine Person ist noch nicht gekommen. Aber er sagt, so sind auch jetzt schon viele Antichristos aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und bitte beachte immer, er sagt das vor 2000 Jahren. Also schon zu seiner Zeit, in der Mitte oder Ende des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt, konnte er das sagen, dass viele Antichristos aufgetreten waren, in die Welt hinausgezogen sind, um ihr Glück zu versuchen, um dem Glauben zu widerstehen, um einen Pseudoglauben in die Gemeinde oder in die Kirche zu bringen. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Nun, wie viel mehr können wir wissen, dass die letzte Stunde ist? Denn wenn du die letzten 2000 Jahre Geschichte studierst, nicht nur Kirchengeschichte, sondern Geschichte studierst, dann wirst du sehen, dass inzwischen zig Antichristen aufgetreten sind, Gewaltherrscher, antigöttliche Herrscher, ganze antigöttliche Nationen oder Staatsgebilde haben wir gesehen in der Geschichte, die sich auf die Fahnen geschrieben hatten. Eine Philosophie ohne Gott, ein Paradies auf Erden ohne Gott aufzurichten. Ich rede vom Kommunismus zum Beispiel. Denn das war das erklärte Ziel, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, wo jeder gleich viel hat, wo jeder die gleichen Rechte besitzt, aber ohne Gott. Gott darf uns nicht sagen, wie wir eine solche Gesellschaft zustande bringen können. Der Glaube an Gott war unter Strafe gestellt in diesem System. Das ist antichristlich. Wie viel mehr also können wir wissen, dass heute eine letzte oder die letzte Stunde ist? Nun, bitte versteht mich recht. Ich werde euch heute Morgen nicht sagen, wer der Antichrist ist. Denn ich glaube, hier mit Johannes sagen zu können, er ist auch jetzt noch nicht da. Er als diese eine letzte Figur ist noch nicht da. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon geboren ist. Keine Ahnung. Spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle. Aber was ich weiß ist, dass viele Antichristusse in der Welt sind und auch jetzt gerade ihr Unwesen treiben. Das sagt er noch einmal mit anderen Worten in 1. Johannes 4, Vers 3, aber lasst uns das auch lesen, weil es eigentlich die Sache noch mehr auf den Punkt bringt. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristos, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Jetzt sagt er also, der Grund, warum viele verschiedene Antichristusse in der Welt sind, ist, weil der Geist des Antichristos bereits in der Welt ist. Der Geist des Antichristos ist in der Welt. Und darauf kannst du im Grunde genommen alles zurückführen, was im Moment in der Welt geschieht. Auch die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die wir gegenwärtig erleben, kannst du letzten Endes zurückführen auf den Geist des Antichristos. Du fragst dich, wieso, warum, was soll das mit dem Antichristos zu tun haben? Es wäre ja in seinem eigenen Interesse, das Geld eigentlich zu sammeln und an sich zu ziehen. Warum sollte er ein Interesse daran haben, möglichst viele Menschen arm zu machen oder in finanzielle Not zu bringen? Dieses Interesse hat er, um die Macht über das Geld konzentrieren zu können und schließlich die Finanzen oder die Wirtschaft der Welt verwalten und bestimmen zu können. Wir wissen, dass ein Erkennungszeichen des antichristlichen Reiches, wenn er dann offenbart sein wird, das sein wird, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er habe die Zahl des Tieres oder das Mal des Tieres entweder auf seiner Stirn oder auf seinem Handrücken. Wir sehen also, er hat sehr wohl ein Interesse, die Finanzen, das Finanzsystem der Welt zu erschüttern. Aber er hat noch aus einem anderen Grund dieses Interesse, nämlich es grämt ihn und stört ihn und er hat es darauf abgesehen, das Reich Gottes zu hemmen und zu verhindern, wie immer er kann. Und ein wichtiger Faktor für den Fortbestand und die Ausbreitung des Reiches Gottes sind Finanzen. Ob du das glaubst oder nicht, es ist ein Fakt. Es ist eine Tatsache, dass ohne Geld das Reich Gottes in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, in der wir leben, nur sehr eingeschränkt funktionieren kann. Und das gilt sozusagen für jeden Exponenten des Reiches Gottes, sprich für jeden Dienst, für jede Gemeinde im Reich Gottes, gilt das wiederum im persönlichen, kleineren Rahmen. Eine Sache, die wir unbedingt verstehen müssen im Zusammenhang mit dem Antichristos, ist die Bedeutung dieses Wortes. Wahrscheinlich haben die meisten von euch gedacht, nun Antichristus, oder Antichristos, das ist ja einfach zu verstehen, das ist derjenige, der ultimativ gegen Christus ist, gegen Christus. Der also alle möglichen Dinge unternimmt und Gedanken in Umlauf bringt. Das ist, wie gesagt, der Geist ist da. Es sind nicht nur einzelne Personen, die versuchen, andere zu beeinflussen oder Macht zu gewinnen, sondern der Geist ist da. Der Geist des Antichristos, der auch bei dir versucht, antichristliche Gedanken ins Denken zu bringen, in die Abläufe der Gedanken und auch des Alltags zu bringen. Eine Sache, die du verstehen musst, ist, was bedeutet Antichristos? Antichristos bedeutet eben nicht nur offen gegen Christus gerichtet, sondern die griechische Präposition anti bedeutet auch anstelle von. Anstelle von. Und das ist für uns bei weitem der interessantere Aspekt, denn ich meine, wenn der Antichristus als gegen Christus gerichtet auftritt, dann hat er bei uns keine Chance. Aber wenn der Antichristus sich uns zeigt und sich erweist in der Welt als jemand, der nicht gegen Christus ist, sondern an seine Stelle tritt, dann sind auch wir in Gefahr, auf seine Vorschläge und Entwicklungen und Systeme und Gedanken hereinzufallen. Und genau das ist es, was heutzutage passiert. Wenn du das Wort noch weiter übersetzt, dann bedeutet es nicht nur anstelle des Christus, sondern auch anstelle der Salbung. Anstelle der Salbung. Mit anderen Worten, sei überall vorsichtig, wo die Salbung des lebendigen Gottes ersetzt wird durch das, was Menschen tun können. Sei überall dort auf der Hut, wo man dir vorspielt, wir können das Ding reißen, wir können das Ding tun, wir alle gemeinsam, wir in Übereinstimmung, wir mit vereinten Kräften. Yes, we can. We can. Wir können es. Das ist das, was sie in Babylon gesagt haben, als sie den Turm bauen wollten. Und für die Rechner unter euch, die Zahl 666, 666, die Zahl des Antichristen ist, ist nichts anderes als die Zahl des Menschen. Mit anderen Worten, die potenzierten Möglichkeiten, die Menschen haben. Das ist an und für sich noch nicht einmal falsch oder schlecht. Menschen werden immer bestimmte Möglichkeiten haben, die sie einsetzen. Aber die Potenz davon, das 666, wir sind es, wir können es und wir sind unabhängig von Gott, welcher durch die Zahl 7 symbolisiert würde, das ist das Üble, das ist das Böse an der ganzen Sache. Und deswegen sei, wenn du über diese Dinge nachdenkst und geh mit offenen Augen durch die Welt. Geh mit offenen Augen durch die Welt und geh auch mit offenen Augen durch den Leib Christi. Geh auch mit offenen Augen durch die Kirche. Denn ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, möchte ich sagen heute Morgen, es findet so vieles statt, was nicht durch den Geist Gottes gewirkt ist. Was nicht aus der Salbung des lebendigen Gottes fließt. Was nicht durch die Salbung des Christus kommt, sondern an seine Stelle gesetzt wird. Und bitte geh jetzt nicht auf die Suche und such die eine einzige wahre Gemeinde, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Die gibt's nicht. Das ist auch bei uns nicht so. Wir alle neigen in diese Richtung und müssen uns immer wieder neu disziplinieren, auf dem Weg der Salbung zu bleiben. Und manche Angebote, die sich uns bieten, abzuschlagen, abzulehnen. Weil wir erkennen, okay, ich könnte das auf der menschlichen Ebene tun, aber wenn ich es auf der menschlichen Ebene tue, dann sage ich damit, Gott, ich brauche dich nicht, Gott, ich will nicht abhängig sein von dir. Gott, ich weiß, du hättest die Fähigkeit, du hättest die Möglichkeit, aber ich will es mal ohne dich versuchen. Lass es mich mal probieren. Damit binden wir Gott. Und wir geben Raum, welchem Geist? Dem Geist des anstelle des Christus. Noch nicht mit böser Absicht oder dass wir den Teufel anbeten oder irgendwas, absolut nicht. Und das ist ja gerade das Schwierige daran, diese Dinge zu erkennen. Und wo wir uns immer wieder selber auch ein Stück weit hinterfragen sollen, wo stehe ich in Bezug auf das wunderbare Angebot Gottes, nämlich dass er durch seine Salbung wirken möchte. Das war der erste Punkt dieser Predigt, eine Art Standortbestimmung, die wir aber gemacht haben müssen, um das Weitere verstehen zu können. Punkt 2, dem Reich Gottes Gewalt antun. Die Frage, die sich unweigerlich stellt, wenn wir solches gehört und gesehen haben, ist nämlich, was sollen wir denn tun? Francis Schaeffer, ein wirklich großer christlicher Denker des letzten Jahrhunderts, er ist irgendwann Anfang der 80er Jahre gestorben, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie sollen wir denn leben?« in der Kultur, in der Zeit, in der wir stehen. Und ich möchte die Frage stellen, oder du könntest auch die Frage stellen, wie sollen wir jetzt leben? Wie sollen wir umgehen mit all dem Wissen, das wir haben und mit all den Dingen, die wir sehen, die in der Welt oder auch in der Kirche nicht so laufen, wie sie eigentlich von Gott geplant wären? Wie sollen wir damit umgehen? Und ich glaube, wir sind an einem Scheidepunkt angelangt. Nicht nur wir als Gemeinde, sondern ich glaube, dass dieser Punkt immer mehr Christen auch bewusst werden wird und ins Bewusstsein treten wird, auch von ganzen Gemeinden, nämlich wir sind berufen, das Reich Gottes voranzutreiben. Wir sind berufen, dem Reich Gottes Gewalt anzutun. Lasst uns einmal zwei Stellen lesen zu diesem Punkt. Matthäus 11, Vers 12. Matthäus 11, Vers 12, hier sagt Jesus, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Nun, das ist ein Vers, eine Aussage von Jesus, über die du strauchen könntest im ersten Moment, denn was um Himmels Willen will er uns damit sagen? Er will uns doch sicher nicht sagen, dass man dem Reich der Himmel tatsächlich Gewalt antun könnte, in dem Sinne, dass man ihm schaden könnte. Das kann ja nicht sein. Man könnte dem Reich der Himmel, und ich glaube, da müssen wir auch den genauen Wortlaut anschauen, wir könnten dem Reich Gottes Schaden zufügen hier auf dieser Erde, aber dem Reich der Himmel, siehst du, der Himmel wird betont, dem kann man doch keinen Schaden zufügen. Und dem kann man auch keine Gewalt antun im Sinne von brutaler, körperlicher oder mechanischer Gewalt. Du kannst das Reich Gottes nicht verhindern mit Kanonen, mit Cruise-Missile-Raketen. Kannst du das Reich der Himmel doch nicht verhindern? Was meint Jesus damit? Lass uns dieses Wort anschauen. Es erscheint hier als Verb und als Substantiv. Gewalt angetan ist das griechische Verb biazetai. Biazetai. Und Gewalttuende ist das Substantiv biastes. Gewalttätige oder auch Stürmer. Stürmer. Leute, die voranstürmen. Leute, die voranpreschen. Leute, die bereit sind, einen Einsatz zu leisten, Leute, die bereit sind, einen Preis zu bezahlen für das Reich der Himmel, so dass es sich auf dieser Erde manifestieren kann. Leute, die bereit sind, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Leute, die bereit sind, für die Wahrheit zu stehen, wenn die Wahrheit gerade ganz schlecht im Kurs ist. Ja, gibt's das, Pastor Manfred? Ja, das gibt's. Wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit ganz schlecht im Kurs steht. Lügen ist in. Lügen ist in. Und zwar überall. Zwischen menschlichen Beziehungen, in der Ehe. Du darfst schon Ehebruch begehen, um deine Ehe ein bisschen aufzufrischen, aber bitte sag's deiner Frau nicht. Denn damit könntest du den Kahn zum Sinken bringen. Notlügen, weiße Lügen, wie sie im Englischen sagen. Gibt es so etwas im Reich der Himmel? Nein. Leute, die bereit sind, zur Wahrheit zu stehen. Leute, die bereit sind, einen hohen Preis zu bezahlen für die Realität und die Umsetzung des Reiches der Himmel. Was kannst du machen, wenn du an allen Ecken und Enden siehst, dass der antichristliche Geist versucht, Raum einzunehmen? Du kannst nur genauso aggressiv, wie dieser antichristliche Geist ist, Gegensteuer geben gegen das, was da am Laufen ist. Und das zeichnet dich oder wird dich auszeichnen als einen Gewalttuenden, als einen Stürmer, als einer, der seinen Mund nicht halten kann, als einen, der manchmal laut wird. Wobei es nicht darin liegt allein. Solche Leute können sehr stille Leute sein, die im Gebet große Dinge bewirken. Es hat verschiedene Ebenen. Ich möchte euch heute Morgen nur zwei, drei solche Ebenen aufzeigen. Es kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben, dass jemand ein Gewalttäter, ein Gewalttuender ist für das Reich der Himmel. Aber ich möchte dich ermutigen, schließe das nicht aus. Denke nicht, ja, aber der Herr hat uns doch berufen zur Sanftmut. Ja, der Herr hat uns berufen zur Sanftmut, Menschen gegenüber. Menschen gegenüber. Menschen aller Art. Ungläubige, Gläubige, Halbgläubige, ihnen gegenüber sollen wir sanftmütig sein, aber niemals gegenüber dem Teufel, niemals gegenüber seinen Machenschaften und auch ganz sicher nicht gegenüber dem Antichristus. Und auch nicht in Bezug auf die Ausbreitung des Reiches Gottes. Darin dürfen, ja müssen wir, sollen wir aggressiv und gewalttuend sein. Wie gesagt, das drückt sich bei jedem anders aus. Aber eines ist sicher, nämlich wir sollen keine Leisetreter sein für das Reich Gottes. Ja, weißt du, der Glaube in meinem Herzen, das genügt mir, aber ich gebe kein Zeugnis und niemand darf wissen, wo ich am Sonntagmorgen hingehe. Das beschreibt so ein bisschen das Gegenteil. Nun, gibt es denn noch eine andere Stelle? Pastor Manfred, das ist eine ganz isolierte Schriftstelle im Neuen Testament. Die kommt nur einmal vor, diese Aussage von Jesus. Und ich meine, ich habe noch eine andere gefunden, die etwas Ähnliches aussagt, auf einer anderen Ebene, nämlich Lukas 5, die Verse 37 bis 39. Lukas 5, die Verse 37 bis 39. Hier sagt Jesus, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Das ist auch eine Aussage, die nur hier bei Lukas auftaucht in diesem Gleichnis. Das Gleichnis von den Weinschläuchen findest du auch noch an anderen Orten. Aber diese zusätzliche Aussage hier, niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Hier haben wir wieder eine Beschreibung für das Wesen des Reiches Gottes. Das Wesen des Reiches Gottes ist, es ist neuer Wein. Du stimmst mir sicher zu, die allermeisten Gleichnisse in den Evangelien bezieht Jesus auf das Wesen und den Inhalt des Reiches Gottes. Er vergleicht das Reich Gottes mit Analogien aus dem natürlichen menschlichen Leben, um den Leuten klarer zu machen, wie das Reich Gottes ist, wie sie es verstehen können, damit sie dann, wenn sie damit zusammentreffen, nicht erschrecken. Wenn sich dir das Reich Gottes darbietet als eine Perle im Acker, dann denk nicht, ja, aber ich sehe ja gar keine Perle, ich sehe ja nur Acker. Weil du hast es doch gehört, Jesus hat es doch gesagt. Das Reich Gottes ist wie eine Perle, die jemand in einem Acker verborgen hat, beziehungsweise jemand in einem Acker findet. Sprich, sie ist verborgen, sie ist versteckt und du musst sie erst einmal von dem Schmutz befreien, der sich zwangsläufig um diese Perle herumgebildet hat, weil sie im Acker lag. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Also auch der Wein, der frische Wein, der junge Wein, ist ein Bild für das Reich Gottes. Nun, was tut junger Wein? Junger Wein ist in einem Gärungsprozess begriffen. Junger Wein arbeitet. Warum kann denn den Schläuchen Schaden zustoßen, den alten? Sie könnten platzen, weil der Wein sich ausbreitet. Weil der Wein arbeitet in diesen Schläuchen und die nicht mehr so flexibel sind, dass sie dieses Arbeiten des Weines halten könnten. Deswegen sagt Jesus, neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Diese Gemeinde hier gibt es nun seit 11 Jahren. Diese Gemeinde ist ein junger Weinschlauch. Sie ist ein ähnlicher Weinschlauch wie andere Weinschläuche, rein von der Form her. Das ist etwas, das ich auch immer versuche, den Leuten klar zu machen. Nämlich, wenn du dieses Gleichnis, diese Aussage von Jesus auf die Form der Gemeinde anwenden willst und sagst, weißt du, neue Schläuche brauchen wir. Und die Meinung dann ist, diese Schläuche müssen ganz andere Formen haben. Diese Schläuche müssen Hauskirchen sein oder noch kleinere Gruppen oder wir treffen uns bei Starbucks und reden über Gott. Dann muss ich die Leute enttäuschen. Ein Weinschlauch ist ein Weinschlauch ist ein Weinschlauch. Und wenn du jemals einen Weinschlauch gesehen hast, da gibt's nicht schlauchförmige, kugelförmige, kubusförmige und trapezförmige. Sondern ein Weinschlauch ist ein Weinschlauch. Nun aber sagt Jesus hier, niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen, denn er spricht, der Alte ist milde. Ich habe mich oft gefragt über die Jahre, warum manche Leute, nachdem sie eine Zeit lang hier in der Gemeinde waren, einfach wieder weggehen. Teilweise ohne sich zu verabschieden, teilweise ohne wirklich erklären zu können, was sie gestört hat oder was sie stattdessen suchen. Und immer wieder einmal hat der Herr so im Hinterkopf, wisst ihr, manchmal ist es ja so, der Herr redet im Hinterkopf. hat der Herr mich an diesen Vers erinnert. Ich wollte den gar nicht wirklich nach vorne kommen lassen, weil mir dieser Gedanke nicht, der schien mir nicht schön. Ich wollte diesen Gedanken nicht hegen, nicht haben. Aber eigentlich ist es offensichtlich so, dass manche wieder von uns weggegangen sind, weil es sie einfach zu sehr gärt. Weil wir junger Wein sind. In einem Gärungs- oder Reifungsprozess begriffen. Ich meine, du kannst von einem 2011er Hallauer nicht dasselbe erwarten wie von einem 1957er Bordeaux. Das sind zwei völlig andere Arten von Wein. Und letztlich ist es in Sachen Wein ist es eine Geschmacksfrage, welcher Wein dir besser mundet. Ja, ich würde mich auch, wenn es um den Wein geht, würde ich mich auch für den Bordeaux entscheiden. Aber hier hinkt natürlich das Bild. Im Zusammenhang mit dem Reich Gottes braucht es, und das will Jesus hier sagen, es braucht Menschen, die bereit sind, diesen Gärungsprozess, dieses Dehnen der Schläuche, diese unangenehmen Gerüche und vielleicht sogar Geräusche, die es dabei manchmal geben mag, auszuhalten, weil sie wissen, wir wollen neuen Wein hervorbringen. Halleluja. Es kann nicht sein, dass alle anderen da ihren Wein lagern in Flaschen und Fässern und es gibt immer nur alten Wein. Weil irgendwann ist der alte Wein aufgetrunken. Das ist auch etwas, das in diesem Bild enthalten ist. Irgendwann ist dieser Wein aufgetrunken. Das heißt, du musst, wenn du Wein weiterhin trinken willst, dann musst du zwangsläufig jungen Wein machen. Das heißt, es muss also immer wieder neue Gemeinden geben, es muss neue Pioniere geben, es muss Leute geben mit Vision, die bereit sind, bis an die Grenzen zu gehen, um diesen jungen Wein zu kultivieren, um diesen jungen Wein zu fördern, um diesen jungen Wein schließlich zu lagern, in eine Form zu bringen, wo er anderen dann zum Nutzen sein kann. Aber ich will und bin dabei, zu lernen, zu verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir alles zu viel. Ich will das nicht. Ich will lieber den Alten, den Milden. Der hat mir besser geschmeckt. Da wurde ich nicht dauernd herausgefordert und an meine Grenzen gebracht. Aber ich glaube auch für Leute mehr und mehr, die bereit sind, mit uns zusammen diesen Pioniergeist aufrecht zu erhalten und diesen Weg vorwärts zu gehen. Und ich glaube, das ist ein Teil, den Katharina und ich haben, wie wir reagieren auf das, was ich in Punkt 1 gesagt habe. Wir lassen uns unsere Position nicht nehmen. Diese Gemeinde hier steht für jungen Wein, diese Gemeinde hier steht für die Salbung. Was du hier erleben kannst, ist die Salbung. Vielleicht haben wir keine großartige Lightshow oder Bühnenshow oder sonst irgendeine Show, aber was du hier erleben kannst, ist die Salbung. Das sage ich ohne irgendwie falschen Stolz. Weil ich weiß, was ich hier jeden Sonntag erlebe. Weil ich weiß, wie hier die Gaben des Geistes wirken. Weil ich weiß, wie der Herr redet. Durch Katharina, durch mich, aber auch mehr und mehr durch euch. Seht ihr, was auch heute Morgen wieder für ein Fluss hier war? Das ist die Salbung. Und wisst ihr, das ist es alles wert. Und eine Sache, die der Feind versucht im Leib Christi im Moment, ist, alles gleich zu machen, alle unter das gleiche Joch zu stellen. Was, ihr singt keine Hillsong-Lieder, seid ihr denn völlig hinter dem Mond? Wir singen sehr wohl, wir haben heute Morgen ein Hillsong-Lied gesungen, falls du es gemerkt hast. Aber zu diesem jungen Wein, zum Produzieren des jungen Weins gehört auch, dass wir alle möglichen Sachen neu tun, neu definieren, neue Lieder haben wollen zum Beispiel. Halleluja, weil auch die Hillsong-Lieder werden dir irgendwann aus dem Hals raushängen. Und dann braucht's wieder neue Lieder. Ja, und dann warten wir wieder auf eine gesalbte Frau Gottes aus Australien, Südafrika oder Amerika, die uns die neuen Lieder vom Himmel bringt. Warum sollte diese Frau nicht einmal aus Deutschland oder der Schweiz kommen? Ich rede mich hier in Gewalttätigkeit hinein. Ich komme zu Punkt 3. Das fließt alles ineinander über. Punkt 3 heißt der Eifer um dein Haus. Der Eifer um dein Haus. In Johannes 2, die Verse 15 bis 17, lesen wir folgende Begebenheit, die ebenfalls auch an anderen Stellen beschrieben wird, bis auf den letzten Satz. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das ist eine der heftigsten Stellen in den Evangelien. Stell dir Jesus vor, Christus, den Sohn Gottes, die Liebe in Person, wie er sich eine Peitsche flicht und mit dieser Peitsche in den Tempel hineingeht und die Geldwechsler und die Taubenverkäufer aus dem Tempel treibt, weil diese Dinge einfach nichts zu tun haben, verloren haben im Haus Gottes. Und wie er das tut in aller Liebe und in völliger Gefasstheit, ohne Zorn und Zweifel, aber in der Gerechtigkeit seines Vaters. Um diese Schriftstelle zu erfüllen, aus Psalm 69, 10, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Nun, eine Sache, die wir, wenn wir einen solchen Vers, eine solche Aussage sehen, verstehen müssen, ist, diese Dinge gibt es auch heute noch. Du kannst dem, dieser Art von Reaktion oder Handlung, auch heute noch begegnen. Wir denken immer, ja, das war Jesus. Nur Jesus konnte in gerechtem Zorn solche Dinge tun. Wie kommst du auf diese Vorstellung oder auf diesen Gedanken? Warum sollte das nicht etwas sein, das er auch seinen Kindern mitgegeben hat, seinen Kindern aufgetragen hat, den Tempel reinzuhalten, den Tempel sauber zu halten? Wenn wir in allem anderen gleich sein sollen wie Jesus, warum nicht auch in diesem Bereich? Ich glaube, es liegt ganz einfach daran, dass diese Dinge zu den unangenehmeren Seiten unseres Herrn und Heilandes gehören. Du möchtest sie nicht unbedingt so erleben. Höchstens im Film. Ein bekannter deutscher Philosoph, Arthur Schopenhauer, hat einmal gesagt, die Welt ist doch kein Guckkasten. Es ist eine Sache, diese Dinge alle anzuschauen und sie schön zu finden, aber es ist eine ganz andere Sache, diese Dinge zu sein oder sie zu erleben. Bitte betrachte den Glauben und das Reich der Himmel, das Reich Gottes und auch die Gemeinde und alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat, nicht als einen Guckkasten. Schön anzusehen aus der Ferne, aus der Distanz. Schön anzusehen, wenn es in Amerika passiert oder in Australien oder sonst wo. Aber bitte nicht vor meiner Haustür. Wir alle rufen nach Erweckung, aber bist du dir bewusst, welchen Preis jede Erweckung, die in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, irgendwo auf der Welt bezahlt hat? Was für ein Preis zu bezahlen ist? Wir reden von Pensacola, also der Brownsville-Erweckung dort, die jeden Tag Gottesdienst hatte. Amen. Und jeden Abend und jeden Tag war von der Gemeinde Leute dort, die diesen Gottesdienst durchgeführt haben. Ja, weißt du, aber der Orbi kann ich nicht und der Orbi kann ich nicht und der Orbi kann ich nicht. Dann bist du nicht reif für Erweckung. Hand aufs Herz. Und das ist noch keine Sünde oder auch keine Schande, aber dann bitte sei ehrlich. Und ruf nicht lauthals nach Erweckung, wenn du nicht bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Das ist eine Sache, die ich insbesondere auch auf Katharina und mich münzen möchte. Vielleicht habt ihr euch schon manchmal gefragt, warum sind die eigentlich so scharf, wenn es um das Haus Gottes geht? Warum lassen die bestimmte Dinge nicht einfach mal laufen, nicht einfach mal los? Warum sind sie so streng in bestimmten Dingen? Warum reden sie immer wieder einmal über die Wichtigkeit der Gemeinde? Ich kann dir sagen, warum. Weil der Eifer um sein Haus uns verzehrt. Und wenn du denkst, ja, ich komme dann wieder, wenn sie sich beruhigt haben. Ich komme dann irgendwann wieder, wenn das Ganze so zur Ruhe gekommen ist und sie alter, milder Wein sind. Weil wie sie predigen, das ist schon toll. Und wie sie das Wort rüberbringen, wow, das findet man nirgends sonst in Schaffhausen. Ich zitiere. Nicht mich, sondern andere, die das gesagt haben über uns. Aber weißt du, hier zu sein und euch zuzuhören, wie ihr jeden Sonntag wieder über Geld redet, nein, das geht nicht. Dann bist du nicht bereit, den Preis zu bezahlen für diese Art von Christentum. Dann bist du vielleicht nicht reif oder nicht willig, mit Leuten zusammen zu sein, wie Katharina und mir, die wahrscheinlich manchmal ein bisschen scharf sind, wenn sie ihre Peitsche schwingen. Und Katharina hat etwas sehr Gutes gesagt am Anfang, das mir aus dem Herzen gesprochen hat, das ich auch schon lange einmal sagen wollte. Nämlich, weißt du musst uns nicht einmal sympathisch finden. Das ist eigentlich eines der letzten Kriterien, das erfüllt sein muss, damit du deinen Platz finden kannst in einer Gemeinde. Ob du den Pastor sympathisch findest oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja, aber ist denn mein Empfinden von Sympathie oder Antipathie, ist das denn nicht ein klares Kriterium dafür, ob Gott mich an einem bestimmten Ort haben will oder nicht? Nicht im geringsten. Sondern die Prüfkriterien, die du ansetzen solltest, sind ganz andere. Nämlich die Führung des Heiligen Geistes. Wird dort, wo du hingehen möchtest, tatsächlich das Wort Gottes verkündigt in seiner Kraft und Autorität? Und nicht irgendetwas verwässert oder etwas Menschliches hochgehalten? Das sind die Fragen, die du dir stellen solltest. Und wisst ihr, ich bin schon eigentlich darüber hinaus ein Stück weit, einen Beliebtheitswettbewerb gewinnen zu wollen. Das bringt mir nichts. In der Bibelschule kam es immer wieder einmal vor, dass Schüler am Ende des Schuljahres oder auch zwischendurch mal zu mir gekommen sind und gesagt haben, weißt du, Pastor Manfred und deine Frau Katharina, wir mögen euch am besten von allen. Aber weißt du, was das Problem ist? Diese Leute, die das gesagt haben, waren nicht in meiner Gemeinde. Und ich war weit entfernt davon, ihnen zu sagen, ja, dann kommt doch in meine Gemeinde. Ihr wohnt ja gar nicht so weit weg. Komm, wie weit fahrt ihr denn jetzt? Komm, kommt doch zu uns. Habe ich nicht ein einziges Mal getan. Und das darfst du auch nicht tun. Also, warum sage ich das? Du musst dir bewusst sein, wenn du in dieser Gemeinde bist, wird es ab und zu ein bisschen rumoren. Ich kann dir nicht versprechen, dass in den nächsten 2-3 Jahren sich alles ändert. Sondern ich bin gar nicht Herr über diesen Gärungsprozess zeitweise. Ich kann das gar nicht aufhalten. Ich weiß nur eins, Katharina und ich, wir sind weiterhin bereit, das auszuhalten. Und wir werden davon nicht ablassen. Sondern wir wollen eine solche Gemeinde und nicht eine des milden Weins. Und eine Richtung, in die das alles geht, ist Punkt 4. Die Wiederherstellung des Hauses. Die Wiederherstellung des Hauses Gottes. Ein Bereich, in dem du als Gläubiger, als Kind Gottes, militant oder gewalttätig sein kannst in deiner Aneignung des Reiches der Himmel, ist, dass du dich einsetzt für das Haus des Herrn. Nun, ihr wisst ja, in dieser Dispensation, gibt es kein Haus Gottes im Sinne des alttestamentlichen Tempels oder der Stiftshütte. Und diese Räumlichkeiten hier sind nicht das Haus Gottes in dem Sinne, dass Gott hier tatsächlich wohnt. Aber sie sind Teil eines geistlichen Gefäßes, ein Teil des Leibes Christi, der sehr wohl Bedeutung und Gewicht hat, auch in den Augen Gottes. Wenn Gott seinen Leib hier auf dieser Erde nur im geistlichen Sinne verstehen würde, dann bräuchte es keinerlei organisiertes Christentum. Keinerlei organisierte Religion. Dann bräuchte es keine Kirchen, keine Gemeinden, dann könntest du all das vergessen. Dann könnten wir uns frei und ungebunden und wie es uns gerade gefällt, hin und her in den Häusern und pipapo und überall, wo es uns passt, treffen. Auch bei Starbucks. Wer ist übrigens im Gebet dafür, dass endlich ein Starbucks nach Schaffhausen kommt? Mein Sohn Jeremy. Es gibt sogar eine Facebook-Seite scheinbar, Starbucks nach Schaffhausen. Aber irgendwie hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Die Wiederherstellung des Hauses Gottes, das ist eines unserer großen Anliegen, Katharina und mir. Und dazu möchte ich euch einen Abschnitt vorlesen aus dem Propheten Haggai. Haggai Kapitel 1 ab Vers 2 bis Vers 11 lese ich erst einmal und dann noch Vers 14. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt meiner Botschaft heute Morgen. Und bitte erschrick nicht, wenn du diese Worte hörst, bitte erschrick nicht. Bitte, fühl dich nicht unter Druck gebracht. Eine weitere Sache, die manchmal Leute uns gesagt haben, wir sind so unter Druck gekommen bei euch. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wenn du als wiedergeborener Gläubiger das Wort Gottes liest, und zwar nicht mit Scheuklappen, und dir nicht nur die Rosinen rauspickst, also die Sachen, die dir schmeicheln, die dir gut tun, die dir die Vaterliebe Gottes präsentieren, das Vaterherz und seelsorgerlich und Wiederherstellung und Versorgung und Heilung in jeder Hinsicht und vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn du nicht nur diese Stellen liest, sondern auch die Stellen, die dich tatsächlich in Frage stellen könnten oder wo du merkst, hey, das tue ich noch nicht oder da stehe ich weit hinter dem zurück, was die Schrift eigentlich sagt. Wenn du ein solcher Christ bist, wirst du nicht umhin kommen, solche Erfahrungen des Drucks zu machen. Das wird es nicht geben. Wenn du Druck immer aus dem Weg gehst, dann bist du doch sehr druckempfindlich. Lass das niemals ein Kriterium sein. Oh, die bringen uns dauernd unter Druck. Wir sollen noch mehr geben, noch mehr glauben, noch mehr dies und das. Nein, nicht wir, sondern das, was das Wort sagt. Und wir haben uns verpflichtet, dieses Wort so umfassend und umfänglich wie möglich zu verkündigen. Dietrich Bonhoeffer hat etwas gesagt, in der Zeit, in der er gelebt hat, in der Situation. Und ich stimme dem, was er gesagt hat, voll und ganz zu, obwohl man es richtig verstehen muss. Er hat nämlich gesagt, wir müssen es wieder lernen, das Wort Gottes auch gegen uns zu lesen. Und nicht nur immer als Bestätigung für uns. Und da könntest du auf der einen Seite vom Pferd fallen oder auf der anderen. Nämlich du könntest sagen, ja, aber jetzt haben wir doch gelernt, das Wort Gottes für uns zu lesen. Und für uns zu verstehen, nämlich, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, es gelingen kann und so weiter. Ja, ja, Amen. All das ist wahr. Wie hat Bonhoeffer das gemeint? Wir müssen es wieder neu lernen, das Wort Gottes gegen uns gerichtet zu lesen, wenn wir im Begriff stehen, uns der Gesellschaft um uns herum so anzupassen, dass wir nicht mehr zu unterscheiden sind von dieser Gesellschaft. So wie es ein großer Teil der Kirche im Dritten Reich gemacht hat. Das hat Bonhoeffer gemeint. Haggai 1, ich lese ab Vers 1 bis 11. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubbabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Wir können uns noch Zeit lassen, wir können uns noch andere Häuser Gottes anschauen, bevor wir endlich anfangen, dieses Haus hier zu bauen, mit ganzem Herzen und mit all unseren Möglichkeiten und Mitteln. Ja, wir sind noch nicht sicher, ob das wirklich unser Haus ist. Oder die Zeit ist noch nicht da. Wir haben noch so viel Zeit, wir haben keine Zeit mehr. Johannes hat schon vor 2000 Jahren gesagt, es ist die letzte Stunde. Wie viel letzter ist diese Stunde heute? Vers 3, und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Wie genau beschreibt das doch unsere Situation? Und es beschreibt auch ziemlich genau, finde ich, unsere Situation als biblisches Glaubenszentrum, als Gemeinde. Nun, es ist ja nicht so, dass das Haus nicht da wäre. Ihr seht es ja hier. Aber es wird nicht gebaut. Es wird nicht ausgebaut. Es kann nicht ausgeschmückt werden. Ich möchte euch ein bisschen Anteil haben lassen an der momentanen Situation. Wir haben ein bestimmtes Budget jeden Monat für diese Gemeinde, für Katharinas Lohn, für meinen Lohn, für den Lohn von Franzi und von Susan. Für die Miete und für alle anderen Ausgaben, die unbedingt gemacht werden müssen, damit diese Gemeinde so weiterlaufen kann, wie sie im Moment läuft. Dafür haben wir ein Budget. Und dieses Budget kommt seit einiger Zeit jeden Monat knapp rein. Aber Wir haben keinerlei Ressourcen, keinerlei Finanzen, um über dieses unbedingt Notwendige hinaus etwas zu tun. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum hat sich eigentlich, seit wir hier eingezogen sind, vor gut ein Vierteljahr nicht mehr allzu viel verändert hier? Außer mal hier ein Blumenstock und da ein Blumenstock. Aber die Beleuchtung ist immer noch die gleiche und der Boden hat noch keinen Teppich und dies und das und überhaupt ist nichts gemacht worden. Und wir haben alte Stühle in der Cafeteria und es sind immer noch die alten Tische und man hat doch geredet davon, dass man die Cafeteria neu einrichten will, etc. etc. Warum ist nichts mehr gegangen? Genau aus diesem Grund. Wir haben kein Geld, um über das, was unbedingt notwendig ist, hinaus irgendetwas zu tun. Und das, was notwendig ist, ist tatsächlich notwendig. Ich hoffe nicht, dass du froh wärst oder es toll fändest, in einer Gemeinde zu sein, die keine Angestellten hat oder die keinen Pastor bezahlen kann. Weißt du, wir glauben an die Laienbewegung. Wir wollen lieber einen, der sich die ganze Woche abgearbeitet hat und am Samstagabend noch schnell eine Predigt vorbereitet. Das scheint uns authentischer. Oder ich hoffe nicht, dass ihr eine Gemeinde wollt, die keine Missionare unterstützen kann. Oder keine anderen Gemeinden unterstützen kann. Oder keine Projekte unterstützen kann, die sie als richtig empfindet. Wisst ihr was? Ich bin stolz darauf, dass wir in den 11 Jahren an verschiedensten Projekten teilhaben konnten. Wir konnten verschiedenste Gemeinden zum Teil über Jahre unterstützen. Wir haben einen Pastor, einen Bekannten von uns, mindestens 5-6 Jahre monatlich mit 300 Franken unterstützt. Und Ähnliches tun wir auch jetzt noch mit vielen anderen. Und da möchte ich keine Abstriche machen. Und auch bei den anderen Dingen, die wir tun. Ja, Pastor Manfred, musste das denn sein, dass du dein neues Testament da, deine Übersetzung rausbringst? Ich habe Informationen für euch. Da hat die Gemeinde nichts, aber auch keinen Rappen bezahlt daran. Das ist mein privates Projekt. Ja, die Gemeinde hat uns dieses Geld vorgeschossen, aber wir haben es bis auf den letzten Rappen wieder abbezahlt, nämlich mit den Verkäufen dieses Neuen Testaments. All die Dinge, die diese Gemeinde tut, sind darauf angewiesen, dass jeden Monat Geld reinkommt. Und eben nicht nur das. Seht ihr, jetzt habe ich einen Moment lang auf der rein menschlichen Ebene gesprochen, aber Gott möchte mehr. Wisst ihr, es geht doch gar nicht mehr um Katharina und mich. Es geht doch letzten Endes darum, was der Herr will mit dieser Gemeinde. Und ich bin überzeugt, er will das, was hier im Propheten Haggai steht. Er will diese Gemeinde bauen. Er will, dass dieses Haus gebaut wird. Er will, dass dieses Haus sich ausbreiten kann. Aber das bedingt, dass wir diesen Ruf hören. Nämlich den Ruf, der da lautet, dass wir in die Berge hinaufsteigen sollen, um Holz zu holen. Mit anderen Worten, hier hast du es wieder, jetzt schließt sich der Kreis. Auf die Berge zu steigen, um Holz zu holen, bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Es bedeutet, an die Reserven zu gehen. Es bedeutet, über die Grenzen zu gehen, über das normale Maß hinauszugehen. Ihr wisst ja, wir haben heute 10. Sondern ich rede hier nicht vom 10. Ich rede nicht vom 10. Der Zehnte sollte eigentlich für einen neutestamentlichen Gläubigen eine absolute Selbstverständlichkeit sein, dass er in die Gemeinde gebracht wird, in das Haus, zu welchem du hier vor Ort gehörst, nicht in das globale Haus Gottes. Das ist nicht gemeint in Malachi 3. All das hat in Katharina und mir gegärt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten und hat einen Prozess in Gang gesetzt. Einerseits einen Prozess der Erneuerung. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich heute den Herrn mehr liebe als vor 3 Monaten, mehr liebe als vor 3 Jahren, mehr bereit bin, für den Herrn die Extrameile zu gehen und über die Grenzen hinauszugehen. Kann ich alles sehr, sehr bewusst sagen. Aber ich habe auch gemerkt, irgendetwas fehlt noch. Ich möchte ein Zeichen setzen. Ich möchte etwas tun, um dem, was ich euch heute Morgen jetzt gebracht habe und was hier in Haggai 1, 2 bis 11 eigentlich seinen Höhepunkt erreicht, nämlich der Aufforderung, das Haus zu bauen und nicht zuerst dein eigenes getäfeltes Haus zu suchen oder dein, was auch immer es sein mag, wofür du Geld ausgibst, sondern den Bau des Hauses Gottes voranzutreiben. Mir ist nur eine einzige Sache eingefallen. In Übereinstimmung, in völliger Übereinstimmung mit Katharina, am selben Tag hatten wir diese Idee. Also ich hatte sie schon ein bisschen länger, aber Katharina wahrscheinlich auch. Aber an diesem einen Tag haben wir darüber gesprochen. Und wir haben gemerkt, der Herr möchte, dass wir unser Auto verkaufen. Unser relativ noch junges, für uns junges, also so ganz neu war es ja auch nicht mehr, aber es war für uns ganz neu. Wir haben das gekauft im Frühjahr 2011. Und es war eine große, ja, eine Glaubenserhöhung, eine Gebetserhöhung. Wir hatten einige Jahre lang einen Opel Omega, der wirklich schon 180.000 Kilometer auf der Uhr hatte. Und es war einfach nicht mehr schön, andauernd Reparaturen und im Winter, den Winter davor, ich hatte mehr als einmal, gerade am Sonntagmorgen noch irgendein Problem damit, mit dem Auto. Und durch bestimmte Segnungen, die der Herr uns zukommen ließ, waren wir dann in der Lage, im Frühjahr 2011 dieses Auto zu kaufen, ein Volvo XC90, wie ihr wisst, der immer jetzt hier stand. Und das war eigentlich so mein Traumauto. Es war mit Abstand das jüngste Auto, das wir je hatten, mit dem geringsten Kilometerstand, den wir je hatten und mit dem meisten Luxus, den wir je hatten in einem Auto. Du könntest sagen, das war für die Zeit, wo wir es jetzt hatten, unser getäfeltes Haus. Wo wir zusätzlich noch einmal Geld investiert haben für Unterhalt und Reparaturen, die dann kamen und so weiter und so fort. Und er hat angefangen, mich zu fragen, bist du bereit, das loszulassen? Bist du bereit, es auf die Waagschale zu legen, wenn ich es für nötig halte? Und nicht nur der Herr hat es für nötig gehalten, sondern auch wir haben es für nötig gehalten, das zu tun. Und eine Art Zeichen, eine Art Vorbild zu setzen. Und so habe ich mich informiert, habe einen Autohändler gefunden hier in der Region, wo ich nicht nur dieses Auto verkaufen konnte, sondern zugleich ein anderes kaufen konnte, das wesentlich billiger war. Um eben den Differenzbetrag, den wir dann erhalten würden, vollumfänglich in die Gemeinde geben zu können. Für den Bau des Hauses Gottes. Und als ich das Katharina unterbreitete, ich dachte zuerst, nein, da wird sie wahrscheinlich nicht einverstanden sein, weil auch sie liebte dieses Auto. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Frauen, die normalen Fahrzeuge, also nicht SUVs, haben einen extrem tiefen Einstieg und du sitzt da als Frau immer extrem tief und wenn du einen Rock trägst, dann rutscht der Rock hoch und beim Aussteigen, insbesondere am Berg, kannst du da schon mal in Probleme kommen. Nicht so bei einem SUV, da hast du einen schönen hohen Einstieg und sitzt bequem und kannst alles überblicken und fühlst dich wie der Herr und die Herrin der Lüfte. Also auch Katharina hat dieses Auto geliebt. Aber sie hatte genau denselben Gedanken, dieselbe Führung vom Herrn. Und so sind wir hingegangen auf diesen Autoplatz, haben noch ein bisschen gehandelt, haben das meiste rausgeholt, was wir irgendwie konnten, für unseren Volvo, und haben dieses andere Fahrzeug gekauft, das wir jetzt haben. Und wir haben einen Differenzbetrag bekommen von 7.000 Franken. Und diese 7.000 Franken möchten wir heute vollumfänglich hier in diese Gemeinde geben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist ja jetzt wirklich der ultimative Druck, den Sie hier machen. Erwarten Sie jetzt etwa, dass ich dasselbe tue? Oder etwas Vergleichbares? Weißt du was? Ich erwarte überhaupt nichts. Ich erwarte gar nichts. Außer, das muss ich schon sagen, ich erwarte, dass diese 7.000 Franken hier in dieser Gemeinde und im Reich Gottes so viel Frucht bringen, dass eine Bewegung in Gang kommt, die es uns ermöglicht, so wie der Herr sagt im Haggai, das Haus weiter zu bauen, es auszubreiten, das Reich Gottes auszubreiten. Und zwar in der Art und Weise, wie wir es als richtig sehen. Ein Haus der Salbung. Und ich erwarte auch, dass das, was wir tun heute Morgen, deswegen erkläre ich das so genau, ich möchte, dass das eine Art Vorbildfunktion hat. Ihr sollt sehen, die sind bereit, das, was sie predigen, tatsächlich auch zu tun. Und bitte denk nicht, ja, jetzt haben sie halt einen BMW da unten stehen, stattdessen. Das ist schon ein Unterschied. So gern ich diesen BMW jetzt schon habe, wirklich. Ich kann euch sagen, diesen ganzen Ablauf, ich hatte nicht einen Moment, wo es mich gereut hat. Nicht einen einzigen Moment. Und als ich am Freitagnachmittag zum ersten Mal mit diesem Auto, mit unserem BMW, der jetzt da steht, von Bruck, von der Bibelschule nach Hause gefahren bin, mir ging es schon lange nicht mehr so gut wie an diesem Freitagnachmittag. Und ich saß in diesem Auto, hatte eine Lobpreis-CD drin, Hillsong übrigens. Und ich spürte so sehr den Frieden Gottes. Den Frieden Gottes, wie ich ihn seit Monaten nicht mehr gespürt habe. Und ich wusste, der Heilige Geist hat mir das bestätigt, du bist mitten im Zentrum des Willens Gottes. Halleluja. Mach dir um nichts anderes Gedanken. Preis dem Herrn. Aber wenn du unter Druck kommst, du musst gar nichts tun. Aber du hast dieses Wort heute Morgen gehört. Und dafür bist du vor dem Herrn verantwortlich, nicht vor mir. Lasst uns hier die Kanzel wegräumen, wir haben. Und ich finde, das ist eine sehr, für mich ist es eine sehr feierliche und heilige Angelegenheit. Katharina hat ein neues Lied, das sie uns zusammen mit Miriam vorspielen will. Und zwar wirklich als Darbietung. Und danach sammeln wir dann den Zehnten ein.